bin dann aus dieser Therapiestunde raus, die war kurz nach der Stillberatungssituation, mit so einem weiten Mantel und dann bin ich wie so, ich fühlte mich wie Wonder Woman, bin mit so einem wehenden Mantel in den nächsten Bio-Baby-Kinderladen bei mir um die Ecke gegangen und habe zwei Schnuller gekauft. Dann bin ich nach Hause gekommen, mein Partner war mit meinem Kind zu Hause und hat gesagt, wir geben jetzt einen Schnuller. Dann haben wir diesem Kind diesen Schnuller in den Mund, den hat es natürlich erstmal ausgespuckt, weil dauert ja da manchmal auch ein bisschen und dann hatten sich damit für unsere individuelle Situation, und ich will jetzt gar nicht unbedingt beschreiben, was das Problem war, weil ich glaube, das ist auch völlig egal.
Ja.
In unserer Situation hat dieser Schnuller alles gelöst, was an Problemen da war. Und ich glaube, selbst der Schnuller ist egal. Es ging einfach, glaube ich, in diesem Moment darum, dass ich für mich entschieden hatte, das ist jetzt unser Weg. Und es gab bei mir körperliche Grenzen, wo ich gesagt habe, also das geht jetzt so einfach nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Und das war ein richtig wichtiger Moment in meinem Wochenbett, weil ich da gemerkt habe, ey krass, ich darf das auch entscheiden. Das ist mein Kind und das ist mein Körper und ich muss hier niemanden um Erlaubnis fragen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um diese Zeit postpartum, also um das Wochenbett. Und wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, dass das auch schon das Thema der letzten Folge war. Da habe ich nämlich mit meiner Kollegin Janine einen Überblick übers Wochenbett gegeben, aber diesmal geht es um einen anderen Aspekt. Es geht nicht um einen generellen Überblick, es geht so ein bisschen um diese Blackbox, um das, was unerwartet kommt. Und wir haben uns heute die Aufgabe vorgenommen, euch zu erzählen, was tatsächlich auf euch zukommt oder zukommen kann, weil auch das ja super unterschiedlich erlebt wird. Aber erstmal, wer ist wir? Meine Gesprächspartnerin heute ist Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Lea Borgmann. Liebe Lea, schön, dass du da bist.
Hi Jana, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Lea ist, wie gesagt, Gesundheitswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Frauengesundheit. Und bevor hier Missverständnisse aufkommen, den Doktor hast du nicht in Medizin.
Ganz genau.
Du bist Mutter von einem noch recht kleinen Kind.
Mhm.
Ist auch Betrachtungssache.
Ja, genau.
Klein oder schon recht groß.
Genau.
Und du hast ein Business, einen Online-Shop mit Produkten rund ums Wochenbett, nämlich The Weeks. Und deshalb ist das Wochenbett auch immer noch dein Thema.
Ganz genau, ja.
Und Lea und ich sind heute zusammen in Berlin, aber nicht bei mir zu Hause wie sonst in meinem kleinen Mini-Podcast-Studio, sondern wir sind auf dem Podfest Berlin und wir haben Zuhörerinnen. Und das ist ein bisschen aufregend. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Darum hören wir uns heute vielleicht auch ein bisschen anders an als sonst. Ich bin gespannt, wie es rüberkommt. Die Stimmung hier ist jedenfalls schon gut. Und das ist übrigens die 10. Folge, ja? Wup, wup. Kleines
cool.
Mini-Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. So, wer Lea noch nicht kennt oder The Weeks nicht kennt, der kennt vielleicht ihre Kampagnen oder ist ihnen schon begegnet. Hier in Berlin am Alex hing zum Beispiel vor kurzem ein riesiges Plakat mit schwangeren Frauen mit schönen verschiedenen Bäuchen. Mhm. Und auf diesem Plakat stand, alle Bäuche sind okay.
Mhm.
Und dieses alles ist okay ist auch so ein bisschen dein Motto, oder?
Ja, total. Das ist so, ja, das ist so ein bisschen aus meiner eigenen Wochenbettzeit entstanden, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, gar nichts ist okay und alles, was ich mache, wird kommentiert und alle hatten irgendwie so Meinungen und nicht nur zu meinem Körper, sondern auch zu Dingen, die ich so getan habe. Und dann war für mich irgendwann selber dieses Ding, dass ich mir selber immer wieder wie so ein kleines Mantra sagen musste, alles ist okay und ich kann das hier selber entscheiden und deswegen schreiben wir das immer überall hin. Und zum Beispiel auch auf dieses Plakat, was du gerade erwähnt hast.
Ja, und das ist super großartig, weil wir brauchen ja Vorbilder. Für diese Zeit, für die Zeit postpartum und das Wochenbett eben auch. Denn offensichtlich wissen doch oft Eltern nicht so richtig, was auf sie zukommt. Also ich erlebe das oft bei den Familien, dass die sagen, so im Nachhinein, dass sie sich nicht so richtig vorstellen konnten, was da wirklich passiert, dass es doch sehr unerwartet war. Und ich habe letzte Woche noch eine kleine Umfrage in Social Media gemacht und habe genau danach gefragt, hattet ihr eine realistische Vorstellung?
Mhm.
Von dem Wochenbett. Und das ist natürlich jetzt nur so meine kleine Blase, aber 47% haben gesagt nein.
Mm, krass.
Hatten wir nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen genauer nachgefragt, was war denn unerwartet? Und das möchte ich gerne mal hier einmal vorlesen. Dann kamen nämlich Antworten wie gefühlt alles. Oder ich habe mich gefühlt, als wäre ich in ein anderes Universum katapultiert worden. Völlige Überforderung. Oder diese Intensität ist unvorstellbar. Oder auch, ganz positiv, ich war total überrascht davon, wie viel Energie ich hatte. Oder wie krass die Gefühle hitten, konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Also ne, die einen haut es total um und die anderen haben eine krasse Energie.
Ja.
Und ja, also ich denke, wir denken oft nur bis zur Geburt und die Geburt ist ja schon so eine Blackbox, aber das Wochenbett eben auch.
Total, ja.
Und aus meiner Erfahrung ist es entweder angstbesetzt oder total überhöht. Ja, also Szenario 1, alles ist supi, rosarot, schicki, wunderbar, kuschelig, Babyblase. Das wird ja auch so durch Social Media so befördert. Mhm. Die schönen Kinderzimmer werden gezeigt, die Elternzeitreise wird gezeigt. Ja, alles ist irgendwie super schön, kuschelig mit Baby im Arm. Macht aber auch Druck.
Total.
Dieses
ja.
Bild.
Mhm.
Erlebst du es auch so?
Absolut, ja, finde ich auch. Das, was du sagst, dass wir die Leute wohnen, wie alles so eingerichtet ist, was man dann alles schon so macht, auch schon so ein paar Tage oder Wochen nach der Geburt, also irgendwie dann draußen Bilder mit so einem mini kleinen Baby, sich auch jetzt aus den Wochenbettrealitäten, die ich so kenne, nicht unbedingt an der Tagesordnung ist. Aber auch wie die Frauen häufig schon aussehen, die Mütter, also schon sehr sortiert und ja. geduscht und geschminkt, was, glaube ich, auch nicht immer unbedingt der Realität entspricht. Und ja, ich glaube auch, dass das sehr viel Druck macht, dass man das Gefühl hat, man sieht das und so aufgeräumt. Dann ja auch häufig der Partner, die Partnerin mit im Bett auf Bildern dargestellt, was ja in vielen Wochenbetten auch nicht Realität ist. Da ist halt nicht jemand die ganze Zeit zu Hause und kann immer nur kuscheln. Ich glaube auch, dass das ein Bild erzeugt und wenn sich das dann selber im eigenen Wochenbett so nicht darstellt, dann gibt es da eine Dissonanz und irgendwie ein mache ich hier gerade irgendwas falsch? Warum liegen wir eigentlich nicht kuscheln im Bett und sehen so aus wie die auf den Fotos?
Ja. Ja. Und das zweite Szenario ist irgendwie, und das finde ich total erstaunlich, aber in letzter Zeit habe ich das sehr oft, dass schon im Geburtsvorbereitungskurs, wenn ich so frage, hey, was sind so eure Fragen, was braucht ihr hier unbedingt beantwortet oder was ist eure Erwartung an den Kurs, dass die sagen, das finde ich einerseits schön, ne, dass die sagen, boah, ich würde gerne was zum Wochenbett hören, aber dass die eben auch sagen inzwischen, ich habe richtig Angst vor dieser Zeit.
Mhm.
Und deshalb muss ich was zum Wochenbett hören. Mhm.
Stimmt, ja. Das verändert sich, ne? Das habe ich auch das Gefühl, dass es irgendwie mehr, vielleicht auch, weil es dann doch mehr Informationen gibt, dadurch dann auch andere ängstlichere Erwartungen entstehen, ja.
Mhm. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen reingucken, wovor man denn Angst haben könnte, weil ich immer denke, wenn man drüber spricht, dann ängstigt man sich ja da vielleicht auch, ne? Dass man irgendwie weiß, was kommt da eigentlich auf einen zu. Und ich glaube, eine Angst ist auf jeden Fall diese große Verantwortung, die man plötzlich hat, ne? Dieses kleine Baby.
Mhm.
Und da habe ich ja so ein bisschen die These, die gewagte These, dass wir in unserem Gesundheitssystem, in unseren Vorsorgen oft so ein bisschen dahin erzogen werden, dass wir nicht mehr so ganz selbstständig denken, sondern dass vieles für uns so vorbestimmt wird, ja. Also es wird gesagt, so die und die Tests musst du jetzt machen und es wird einem auch immer gesagt, alles ist gut. Es wird einem von außen gesagt, man hat halt nicht so dieses, ich bin guter Hoffnung, alles ist gut, sondern man muss es immer gesagt bekommen und man lernt so ein bisschen abhängig zu sein von ExpertInnen.
Ja, also würde ich total unterstreichen und ich glaube auch, dass man so ein bisschen das, was man theoretisch, glaube ich, in der Schwangerschaft schon gut ausbilden könnte, so eine eigene Intuition für diese Situation und für den eigenen Körper, für das kleine Körperchen, was in einem wächst. Aber ich glaube auch, dass man sich schnell so von Termin zu Termin hangelt und auf diese sehr vielen Meinungen, die so um einen rumschwirren und die Vorgaben und alles muss ausgefüllt werden und dann hier einreichen und da sich da so ein bisschen die Intuition zurückzieht und man da eher so durchwandert durch so ein vorgegebenes System, was sich dann so radikal ändert nach der Geburt, weil dann gibt es halt nicht mehr diese 24 Millionen Dinge, die ganze Zeit immer so staccato-mäßig passieren, sondern es gibt auch viel Leerraum, glaube ich, der irgendwie verbracht wird mit dem Kind und wo Intuition wichtig ist und auch für den eigenen, also nicht nur für das Baby, sondern auch für den Umgang mit dem eigenen Körper, mit allem, was sich so verändert. Ja,
total. Und eigentlich muss man ja immer sagen, ne, man selber ist die beste Expertin, der beste Experte für den eigenen Körper und eigentlich auch für das eigene Kind, weil die Eltern sind 24/7 mit diesem Kind zusammen und selbst wir Hebammen kommen ja auch nur mal für eine Stunde vorbei oder die Kinderärztin, der Kinderarzt sieht dieses Kind auch nur kurz und da ist es gut, wirklich auch viel bei sich zu sein und immer zu gucken, was brauche ich, was denke ich, was mein Kind braucht und natürlich sich Hilfe zu holen. ExpertInnen sind natürlich wichtig und gut und können einem auch vieles erleichtern und in Situationen helfen. Aber dass man auch so ein bisschen bei sich bleibt und guckt, was denke ich, was ich brauche. Und ich glaube, du hast doch da auch so ein gutes Beispiel.
Ja. Genau, bei mir war das so, dass ich, wie so viele Menschen nach der Geburt, das Stillen deutlich weniger gut funktioniert hat, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte mir eigentlich gar nicht so viel vorgestellt, glaube ich. Außer, dass man das Kind anlegt und dann trinkt es. Und dass das mit Schmerzen verbunden sein kann, mit Entzündung und so weiter. Das hatte ich irgendwie nicht so überrissen. Und huch, so war es dann. Und dann Hebamme, Stillberaterin, noch eine Stillberaterin, die kam nach Hause, dann nochmal zu einer anderen Stillberaterin hingefahren. Also wirklich, ich holte mir Rat ohne Ende. Und ich fand das, also ich muss auch wirklich sagen, dass, ich will das nochmal unterstreichen, ich finde es auch wirklich wichtig, weil es gibt ja Menschen, die deren Job ist das. Ich fand, habe das immer als super wertvoll empfunden, diese Ratschläge zu bekommen, hatte aber gerade, nachdem ich dann die Meinung von 3 Stillberaterinnen hatte, die alle unterschiedlich waren, das Gefühl, jetzt muss ich selber entscheiden und fand das aber irgendwie sehr schwer, weil ich, wie du sagst, mir ging es auch so nicht mehr so richtig in meiner Intuition war. Und eine Aussage der Stillberaterin von der letzten, zu der ich hingefahren war, die so als so, ach, das war alles so aufgebaut, die was war so die Koryphäe und die weiß jetzt, wie man das alles hier löst. Und ich hatte ihr gegenüber vorsichtig formuliert, dass ich das Gefühl habe, ein Schnuller wäre für unsere Situation vielleicht das Passende. Und sie sagte, ja, können Sie machen, aber dann haben sie abgestillt. Und ich saß dann in diesem Raum, es war ja, als mein Sohn geboren wurde, war gerade also wirklich Pandemie hoch 100 und Lockdown. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Raum, alle irgendwie unter Masken und dachte, okay. Und hatte das Glück, während der Geburt meines Sohnes auch Therapeut, also ich war sowieso in einer Therapie und dann ging es auf einmal nur noch ums Mutterschaft, obwohl das eigentlich ein anderes Thema war, aber es war toll. Und war dann bei meiner Therapeutin und die sagte aber, Frau Borgmann, Sie wissen doch eigentlich, was Sie wollen. Und ich weiß noch, ich bin dann aus dieser Therapiestunde raus, die war kurz nach der Stillberatungssituation, mit so einem weiten Mantel und dann bin ich wie so, ich fühlte mich wie Wonder Woman, bin mit so einem wehenden Mantel in den nächsten Bio-Baby-Kinderladen bei mir um die Ecke gegangen und habe 2 Schnuller gekauft. Dann bin ich nach Hause gekommen, mein Partner war mit meinem Kind zu Hause und hat gesagt, wir geben jetzt einen Schnuller. Dann haben wir diesem Kind diesen Schnuller in den Mund, den hat es natürlich erstmal ausgespuckt, weil also dauert ja da manchmal auch ein bisschen und dann hatten sich damit für unsere individuelle Situation und ich will jetzt gar nicht unbedingt beschreiben, was das Problem war, weil ich glaube, das ist auch völlig egal.
Ja.
In unserer Situation hat dieser Schnuller alles gelöst, was an Problemen da war und ich glaube, selbst der Schnuller ist egal. Es ging einfach, glaube ich, in diesem Moment darum, dass ich für mich entschieden hatte, das ist jetzt unser Weg. Mhm. Und es gab bei mir körperliche Grenzen, wo ich gesagt habe, das geht jetzt so einfach nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Und das war ein richtig wichtiger Moment in meinem Wochenbett, weil ich da gemerkt habe, ey krass, ich darf das auch entscheiden. Das ist mein Kind und das ist mein Körper und ich muss hier niemanden um Erlaubnis fragen. Weil ich war also kurz davor, die Stillberater nochmal anzurufen, zu fragen, ob es jetzt wirklich okay ist, den Schnuller zu geben. Und dann zu merken, niemand muss mir Absolution dafür geben, ne? Sondern ich entscheide das und muss mir dafür auch keine Rechtfertigung überlegen.
So, das, super, ja, total wichtig, ganz gut. Und ich glaube, also ich habe nochmal nachgeguckt, wie viele Eltern sich trauen, sag ich mal, ambulant nach Hause zu gehen aus der Klinik. Ja, und das sind irgendwie ungefähr 3%.
Krass,
Und da denke ich auch immer so, ich bleibe sicherheitshalber lieber noch die paar Tage in der Klinik, höre ich dann immer. Und ich denke immer so, kann man machen, alles gut, ne? Also für viele ist es ein guter Weg. Aber warum eigentlich? Mhm. Also warum geht man nicht einfach damit fröhlich nach Hause? Weil man irgendwie diese Angst hat. Ne? Mhm. Und das ist genau, wie du sagst, man muss erst, vielleicht muss man auch erst reinwachsen. Und das ist ja auch unterschiedlich, wie man da reinwächst. Also ich will das jetzt auch gar nicht bashen, in der Klinik zu bleiben. Für viele ist es eine gute Lösung. Aber eben, dieses Selbstvertrauen zu haben, das bin ich, das ist mein Körper, das ist mein Kind und wir beide gehen jetzt nach Hause.
Ja, total. Und auch mit dem, wenn ich mit dem Wissen oder mit der Haltung, dass man macht, also unsere Schnullerentscheidung war die richtige in diesem Moment, aber es gab daneben mindestens 950 andere Entscheidungen, wo ich danach dachte, oh, das hätte man jetzt auch anders machen können.
Man darf Fehler machen.
Ja, genau, man darf Fehler machen und denken, okay, das hat gar nicht geklappt oder okay, bei allen meinen Freundinnen war das die Lösung, bei uns jetzt nicht. Mhm. Und das kann man ja aber nicht ausprobieren, wenn man immer in so einem Setting ist, wo alle einem die ganze Zeit sagen, was dieser eine Weg ist. Und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen das Ding, dass man irgendwie sagt, es gibt halt nicht eine Lösung für alle. Ne?
Den einen Weg, den gibt es überhaupt nicht. Weil du auch überhaupt nicht weißt, welcher Mensch da zu dir gekommen ist, wie es dir gehen wird, wie deine Gefühle sein werden. Ja? Und selbst wenn man schon ein Kind hat, kann es einen beim nächsten Kind ganz anders irgendwie erwischen. Ja?
Also, glaube ich, ja.
Das ging mir zum Beispiel so, ja. Ich hatte erst so ein sogenanntes Anfängerbaby, was man ja heute immer gerne sagt. So eins, was so super entspannt war und alles war easy und Stillen hat toll geklappt. Und ich habe gut geschlafen nachts. Die ist einmal nachts gekommen zum Stillen. Es war richtig entspannt. Und das darf man wirklich niemandem sagen. Es blieb dann später auch so. Also ich musste die wecken, um die zur Tagesmutter zu bringen. Ne? Ich erregt den Neid aller Eltern. Es war wirklich, so habe ich das irgendwie kennengelernt. Ne? Und natürlich bin ich dann auch diesem Irrtum verfallen, zu denken, naja, entspannte Eltern haben halt entspannte Kinder und ich bin halt mega entspannt, ja. Also was haben die alle, ja, was ist da so kompliziert, mein Gott. Und ich konnte wirklich mein Kind überall hin mitnehmen, ne, also die war immer im Tragetuch, war die happy. Ich bin wirklich auf Partys gegangen auch, ja, also jetzt nicht laute oder so, aber so zu Freunden oder so, es ging alles gut, ne. Also ich konnte alles machen mit diesem Kind, verreisen, easy, so. Und dann habe ich ein nächstes Kind bekommen. Und dieses Kind war anders. Dieses Kind war doch sehr bedürftig, was getragen werden betraf. Also die ins Bett geh-Arien. Ich möchte euch nicht erzählen, wie lange es dauerte. Und es hat über ein Jahr gedauert, dass ich jede Nacht 5-mal gestillt habe. 5-mal. Ihr könnt euch vorstellen, was für Schlafphasen ich hatte. Also ich war kein Mensch mehr zwischendurch. Und dann habe ich gedacht, nee, also an mir nur liegt es nicht. Die Kinder bringen eben auch einiges mit. Und ich finde das wertvoll, solche Geschichten tatsächlich auch zu erzählen.
Absolut, ja.
Weil man einfach sieht, auch ich als Hebamme hatte verzweifelte Momente mit meinem Kind und ich wusste auch nicht immer, wie ich es lösen kann. So.
Ja, total. Ich finde auch, dass das so wertvoll ist, wenn man sich anhört, wie es andere Menschen in Wochenbetten gemacht haben, nicht um es genauso zu machen, sondern oder wie es gelaufen ist oder was sie für Herausforderungen hatten, sondern eben um die Vielfältigkeit von Wochenbett zu verstehen und zu merken, dass der gemeinsame Nenner meiner Meinung nach ist, okay, alle machen es einfach so, wie es irgendwie geht. Also versuchen da ihren Weg durchzuwursteln mit, ja, was auch immer für sie funktioniert, auch ja dann immer, finde ich, gesehen, in dem Setting, in dem sie sind, das ist ja auch immer unterschiedlich.
Total.
Ne? Das ist halt, natürlich ist es Mutter und Kind, aber dann ist die Frage, ist da ein Partner, eine Partnerin?
Ja.
Wenn ja, wie verfügbar ist der oder die? Sind da Großeltern, sind da Freunde, Freundinnen? Also wer kann irgendwie supporten? Gibt es genug Geld? Also es gibt so viele Variablen, finde ich, die das ja auch nochmal so krass bedingen. Ja, und deswegen finde ich es so wichtig, Geschichten zu erzählen und wirklich auch so das, was man erlebt hat, wie man das dann vielleicht auch, welche Gefühle man dabei hatte, Entscheidungen zu treffen, dass ja auch nicht jede Entscheidung immer so leichtfertig so fluppt, sondern man ja auch manchmal richtig
hadert
und sich richtig versucht, eine Lösung zu finden und das nicht so richtig klappt und man zwischen zwei Entscheidungen hängt oder irgendwie sowas. Also ich finde auch, dass es unglaublich wichtig ist und dass das wirklich noch nicht genug passiert, dass übers Wochenbett gesprochen wird und erzählt wird von diesen Geschichten und von diesen ganzen Struggles, die alle haben, die total normal sind.
Ja. Genau. Und dass Eltern auch manchmal so verrückte Sachen machen. Also wenn ein Kind zum Beispiel sehr viel weint und man hat schon alles abgeklärt, man hat irgendwie die Windel gecheckt, es hat eindeutig keinen Hunger mehr, man hat dieses und jenes und welches probiert und alles und kuscheln und man ist einfach verzweifelt und man fängt an, sich zu fragen, so, oh Gott, was hat dieses Kind? Vielleicht hat es doch irgendwas Schlimmes, oh mein Gott. Und dann fängt das Kopfkino an und dann erinnert man sich an dieses weiße Rauschen und man macht den Föhn an. Und dann ist das Kind plötzlich total entspannt und ruhig.
Ja.
Dann ist das natürlich nicht so eine tolle Lösung, ja, immer zu föhnen, aber man weiß zumindest in dem Moment, okay, was Schlimmes ist es nicht. Ich muss jetzt nicht mit diesem Kind ins Krankenhaus fahren, ja. Und dann auch zu erzählen, dass man das gemacht hat. Ich stand nachts da und habe geföhnt, weil dann war mein Kind ruhig. Und dann weiß jemand anders, ah ja, krass, du warst auch in einer verzweifelten Situation. Du hast es irgendwie gelöst. Und wenn man dann merkt, man hat jeden Tag, funktioniert man nur noch mit dem Föhn, dann sollte man vielleicht mal in eine Schreiambulanz gehen und sich doch nochmal beraten lassen. Aber so kurzfristig ist okay.
Total, ja?
Hauptsache, man findet für sich irgendwie eine Lösung und da darf man sich ausprobieren und Fehler machen. Na, also da gibt es ja auch immer diesen Satz, man will immer perfekt sein, aber es reicht ja, wenn man gut genug ist.
Ja.
Und das Kind hat auch keine anderen Eltern zum Vergleich. Wir sind die ersten Eltern für unser Kind. Das darf man sich ja auch zur Beruhigung sagen.
Ja, finde ich auch total. Das ist mir, finde ich, in diesem Kontext immer noch so wichtig, dass man auch wirklich, also ich will das einfach gerade nochmal sagen, man hat dieses mini kleine Baby und alles dreht sich ja immer nur um dieses Baby und wie es dem geht. Und ich finde auch so, weiß ich auch nicht, die Fragen, die so aus dem Familienfreundeskreis, es ist schon immer der Fokus ist sehr stark auf das Kind.
Darum, schon in der Schwangerschaft ist ja, das ja so.
Da ist es schon so, finde ich. Da wird man ja häufig schon zu so einem, wie so einem kleinen Gefäß für dieses Kind, ja, was dann irgendwie gucken soll, dass das gut wächst, aber dass man selber ja auch noch Bedürfnisse hat. Mhm. Naja. Ich finde das im Wochenbett so relevant, weil ich irgendwie finde, auch da darf man als Mutter und auch als Vater oder Co-Mutter Grenzen haben, körperliche wie auch psychische und soziale Grenzen und sagen, bis hierhin und jetzt brauche ich mal kurz eine Pause. Klar geht das nicht immer, aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, dass Elternpersonen auch noch ihre Daseinsberechtigung haben und das auch ganz wichtig kommunizieren müssen, damit es dem Kind gut geht.
Total. Ja. Wir sprechen ja immer darüber, dass wir bedürfnisorientiert sein wollen. Ja. Aber das bedeutet ja, alle haben ja Bedürfnisse. Ja. Und natürlich stellt man seine eigenen erstmal sehr zurück, weil dieses Kind seine noch nicht zurückstellen kann. Das kommt viel später, dass es abwarten kann, ne, bis es irgendwas bekommt oder so. Und dann muss man die Bedürfnisse erstmal akut befriedigen. Aber trotzdem ist man ja selber noch wichtig.
Ja.
Und man muss eben da total aufpassen, dass man sich nicht zu sehr zurückstellt.
Ja.
Für eine zu lange Zeit, sodass man dann leidet.
Genau, ja.
Lass uns doch nochmal, also was ich ja auch immer super spannend finde, ist diese Gleichzeitigkeit der Gefühle, die man hat, die man erlebt.
Oh ja.
Und das ist natürlich gerade am Anfang des Wochenbetts so um diesen Baby-Blues-Tag herum besonders, aber es bleibt ja unter Umständen auch, dass man widerstrebende Gefühle hat, dass man einerseits dieses Kind so unglaublich liebt, ja, und sich nie vorstellen konnte, wie man jemand so lieben kann, und andererseits sieht man vielleicht, wie die Freundinnen gerade ausgehen und man ist neidisch. Oder man denkt daran, wie man früher ausschlafen konnte, so einen Sonntag im Bett verbringen konnte. Nicht mit dem Baby, sondern mit dem Partner vielleicht, ja, oder so. Und plötzlich denkt man, oh krass, ich fühle mich isoliert, ich bin viel alleine, ich stelle meine Bedürfnisse zurück und man ist vielleicht sogar wütend.
Ja.
Das ist, finde ich, auch so eine krasse Nummer, wo man vorher nicht so dran denkt, dass es sein kann.
Total, ja.
Und sich vielleicht sogar erschreckt, dass man das denkt. Ja.
Glaube ich auch, ja. Ich glaube, mein stärkstes Gefühl im Wochenbett war damals tatsächlich Wehmut. Ich hatte auch viel Liebe für mein Kind, aber dies, muss ich sagen, zum Beispiel bei uns auch immer größer geworden. Also mein Kind ist jetzt, du sagtest, größer ist relativ, ist jetzt 3,5 und ich hatte das Gefühl, dass das so über die ersten oder vielleicht sogar jetzt noch immer mehr Liebe wird. Mhm. Und die war gar nicht am Anfang schon so riesig, wie alle immer gesagt haben, sondern es war auch viel. Es war so, okay, cool, dass du da bist. Und ich will, dass du auch bleibst, aber auch viel Irritation sozusagen da drumherum und so ein wow, krass, jetzt wirklich ein Kind da? Ich sag, gibt's ja nicht. Kommt das denn her? Und mein Partner und ich hatten zum Beispiel nach der Geburt ganz viel, gerade so in den ersten Wochen, so richtig so Wehmut nach unserem alten Leben. Und wir saßen manchmal auf dem Sofa und in unserem Tränenmeer und waren so,
oh Gott. Ja.
Okay. Weil man ja auch immer denkt, das bleibt so.
Das finde ich nämlich auch. Das finde ich auch.
Also
das, ja, gerade wenn man sich so dieses Wochenbett anguckt, wo ja gerade die Frauen eben, denen man ja sagt, sie sollen viel im Bett liegen, die sind immer schon so, oh, ich will raus und ich will wieder Sport und ich will so alles so machen. Erlebe ich natürlich als Hebamme viel, weil ich immer dann die bin, die sage, mach mal ein bisschen langsam noch und so. Dann denke ich immer, wir sind ja eigentlich Menschen, eine Spezies, die vorausschauend denken kann und weiß, demnächst ist wieder was anderes. Wochenbett ist ja auch nicht viel länger als Sommerferien. Ja? Mhm. Und die Sommerferien sind ja auch irgendwann vorbei. Und da hat man auch nicht die ganze Zeit FOMO nach dem, was zu Hause gerade passiert, unter Umständen. Aber im Wochenbett so doll. Ja, da hat man das so doll. Und da ist so doll diese Angst. Das wird nie wieder anders sein. Oh Gott, ich bin jetzt in diesem Käfig. Ich bin in dieser Isolation. Ich bin gefangen in diesem Wochenbett.
Ja, stimmt. Dass man das gar nicht so überreißen kann. Ne? Dass das
plötzlich nicht mehr so ist, dass man denkt, hey, das ist eine kurze Zeit, vielleicht genieße ich die Dinge, die ich auch genießen kann. Weil auf der anderen Seite, und das finde ich ja eigentlich irgendwie so das Tolle am Wochenbett auch, ist, dass man diese Auszeit hat von dem ganzen Hassel. Ja, ja, man ist mal raus aus dem Job, man zieht sich so zurück, man hat so eine legale Pause, nicht so funktionieren zu müssen. Und andererseits gibt es auch viele Erwartungen an einen. An Mütter wird unglaublich viel an Erwartungen gestellt, wie man zu sein hat. Da gibt es ja auch ganz viel so Beurteilung.
Total, ja.
Bist du jetzt so eine Glucke und sitzt nur noch zu Hause rum mit deinem Kind?
Mhm.
Oder krass, du willst schon wieder arbeiten gehen? Was bist denn du für eine Rabenmutter?
Ja, ja,
ne? Also
total,
so dieses,
ja.
Das ist ja auch echt so ein bisschen anstrengend.
Voll, total. Und ich glaube, dass das vielleicht manchmal so schwerfällt, sich dieser Pause so hingeben ist, weil man ja so, also klar hat man vorher ja in den meisten Fällen eine Art von Mutterschutz, aber da ist ja meistens dann auch noch sehr viel zu tun, also viel zu organisieren und
ja.
Geburtsvorbereitungskurs zu Ende machen und dann noch die letzten Sachen kaufen und so weiter. Und dann fährt man so von vielleicht 100 oder sogar 120% auf null und soll liegen und ist dann noch in dieser körperlichen Ausnahmesituation, hat das Baby. Und ich kann das gut nachvollziehen, warum das Frauen als herausfordernd empfinden und auch vielleicht gesamtgesellschaftlich gesehen, kommt jetzt ja 3 Wochen liegen, ist jetzt ja nicht was, wo alle sagen, gönn dir das doch mal.
Ja.
Sondern, also das ist, glaube ich, einfach gerade nicht die Zeit, in der wir sind, wo das so appreciated wird, dass man sich mal 3 Wochen ins Bett legt oder 4 oder 6.
Mhm.
Und ich glaube, dass man da auch in Konflikt gerät, ne, zur Gesellschaft. Und gleichzeitig, glaube ich, auch da wieder, ist es einfach strange, dass da nicht drüber gesprochen wird, dass andere das auch machen, dass das voll legit ist, sich nach einer Geburt ins Bett zu legen und sich auszuruhen. Und dass es auch nicht so richtig den Raum dafür gibt, denn damit man sich so lange ins Bett legen kann und ausruhen kann, braucht man ja auch ein paar Rahmenbedingungen, in denen das geht. Und das geht natürlich nicht, wenn du alleine schon nach 10 Tagen wieder mit deinem mini kleinen Baby dafür verantwortlich bist, dass du warmes Essen in deinen Körper kriegst. Und da fehlt irgendwie auch so ein bisschen strukturell was, damit man das irgendwie hinkriegt überhaupt und sich vielleicht auch kopfmäßig da mal so rein entspannt in diese Situation, so gut es geht.
Ja, voll. Und es ist ja irgendwie auch so klar, dass es erstmal alles rumpelig ist, weil man gerade in so ein komplett anderes Leben eintaucht.
Ja.
Also das ist ja einfach, so sehr man sich irgendwie da vorher mit beschäftigt hat, jeder hat seine eigenen Bilder so im Kopf, wie das alles sein wird als Familie, ist es eben eine Riesenveränderung.
Ja.
Eine gigantische Veränderung. Und wie bei so einem Raketenstart, ne, wo es auch erstmal rumpelt, bis man dann oben in der Schwerelosigkeit ist und es dann läuft. So,
ja, total.
Finde ich, ist auch so ein bisschen dieses Wochenbett oder dieser Start ins Wochenbett. Und du hast ja gerade schon so die körperlichen Veränderungen angesprochen. Die sind ja natürlich auch ziemlich extrem. Auch da gibt es ja viele eigene Erwartungen und gesellschaftliche Erwartungen an, wie so ein Körper zu sein hat. Oder auch schnell wieder zu sein hat.
Total.
Oder überhaupt zu sein hat. Da können wir auch nochmal reingucken. Also ich erlebe es oft, dass Frauen irgendwie sagen, so in der Schwangerschaft, vielleicht gerade Frauen, die eh manchmal nicht so zufrieden sind mit ihrem Körper, dass sie manchmal so ganz happy sind in der Schwangerschaft. Weil plötzlich ist es ja total gesellschaftlich anerkannt, dass dieser Bauch da sein darf. Ja. Und der wird sogar gelobt und angeguckt und vielleicht betatscht, was man dann mag oder auch nicht. Aber jedenfalls ist es plötzlich sowas Tolles. Aber es kann sich auch schnell wieder wandeln. Also eine Freundin von mir, die war schwanger und fand ihren Bauch auch großartig. Und dann ist sie 3 Tage über einen Termin gegangen. Und in diesen 3 Tagen über den Termin gehen, ist der Bauch dann richtig gerissen.
Mhm.
Und da war sie ganz unglücklich drüber. Und es hat sie nachhaltig beschäftigt. Und sie war dann auch richtig immer so sauer. So, boah, hätte der nicht 3 Tage früher kommen können, dann wäre nichts passiert.
Mhm.
Also es hat sie lange so beschäftigt.
Ja. Ja, total. Ich glaube auch, dass da wirklich wahnsinnig viele Erwartungen dran geknüpft sind. Also gerade weil du sagst, Frauen, die sich nicht so wohl in ihrem Körper fühlen, auch vorher vielleicht schon, was glaube ich sehr viele Frauen sind, gesellschaftlich bedingt sozusagen, genau, und die dann vielleicht in der Schwangerschaft sich auch vor dem dann doch, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das Wort Wunder zu bemühen, aber irgendwie gibt es auch nicht so ein richtiges Äquivalent, finde ich, dass man halt dieses Kind in sich baut. Ich finde es ist dann doch krass. Und wenn es vor allen Dingen Respekt vor dem eigenen Körper ist, entwickeln in der Schwangerschaft, ne? Und dann die Geburt schaffen. Und ich erlebe das häufiger auch in unserer Arbeit bei The Weeks, dass die dann das so vorhaben und auch glauben, dass sie dieses Gefühl so mitnehmen können in die Zeit nach der Geburt und sagen, ey, ich finde es einfach so krass, was hier gerade alles passiert und ich will meinen Körper dafür, man muss ja ihn nicht immer abfeiern und nur toll finden, aber
das
ich will ihn dafür
auch
respektieren
ja.
und ihn auch dann vielleicht so sein lassen, wie er ist, weil er macht das ja auch gerade alles von alleine, ohne dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, so, und heute bauen wir die Augen oder so. Also, ist natürlich Quatsch. Und dass es sich dann aber nicht transportiert und dass es so schwer ist, dann doch nach der Geburt mit dem eigenen Körper, der sich verändert hat. Und du hattest das im Vorgespräch so schön formuliert, finde ich, dieses, dass wir dann irgendwie auch After-Baby-Body sagen oder Postpartum-Körper oder so. Aber es gibt ja auch keinen, was hattest du gesagt, keinen Nach-der-Schule-Körper oder nach der Arbeit. Also warum hat das so ein Label? Warum muss man dann auch so beschreiben, so, oh ja, das ist ein Körper, der der hat jetzt ein Kind geboren, der kriegt jetzt einen eigenen Stempel. So. Mhm. Und
ja, total. Und andererseits, finde ich, kann man es auch verstehen, dass man Ding nachtrauert, ne? Und dass man irgendwie sagt, boah, finde ich jetzt nicht schön, ja? Diese Tigerstreifen oder
ja,
diese,
voll, ja.
Dass es jetzt alles so weich ist oder so, ne? Also das finde ich, muss man auch irgendwie so erstmal mit klarkommen.
Komplett,
irgendwie, ja? Also
ja.
Das ist ja auch okay, dass man diese Gefühle eben auch hat.
Absolut, ja.
Und irgendwann muss man es dann für sich integrieren, sonst ist es blöd, ja? Aber ich denke ja immer, irgendwann bin ich alt und die Schwerkraft tut eh ihrs, ja? Dann habe ich wenigstens ein Kind geboren. Also,
ja.
Aber das ist so meine Einstellung dazu, da darf jeder eine eigene zu finden. Aber ja, auch das kann eins der Gefühle sein, ne? Dass man damit sehr, sehr beschäftigt ist, mit diesen körperlichen Veränderungen, die man hat und ja auch mehr oder weniger hat. Manche haben sie nicht.
Voll. Also genau, das wollte ich auch nicht sagen, ne? Dass man das nicht empfinden darf. Also wirklich gar nicht, weil ich glaube, wir bewegen uns ja in Welten und sehen Bilder von Körpern, die, ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll, dass man sich nicht ständig hinterfragt, wenn man nicht so aussieht.
Mhm.
Was ich immer gerne empfehle, ich war gerade lange im Urlaub in Italien und habe da sehr viel Zeit am Strand verbracht und ich finde immer mit so einem Körper, mein Postpartum-Körper ist ja jetzt auch schon 3,5 Jahre alt, aber ich finde, man sieht ja häufig nackte Körper so im Alltag dann doch eher auf Plakaten und nicht so sehr im Freibad oder am Strand und ich finde das immer eine sehr gute,
super entspannt.
So eine wichtige Realitätsabgleich in der Umkleidekabine.
Ich liebe das auch.
Ich
Sauna,
das
wunderbar.
Alles. Ja. Und einfach zu sehen und dann auch zu merken, ach, das hat ja auch so seine ganz eigene Ästhetik. Und man guckt ja nicht, also ich hoffe zumindest nicht, diese ganzen verschiedenen Körper an und denkt, bei 90% der Körper, bäh. Sondern man guckt sie an und denkt, ja,
total
so sehen
entspannt.
Wir aus.
Genau,
ja.
Und denke so, irgendwo dazwischen sortiere ich mich da auch ein.
Genau.
Und das ist cool, ja.
Ja.
Und vor allen Dingen, weil mal mindestens 90% dieser Menschen eben nicht so aussehen wie in der Werbung.
Ganz genau, genau.
Das sondern das sind eigentlich die exotischen wenigen. So.
Und dass man da, und das glaube ich, das kann man jetzt im Freibad oder in der Umkleide oder in der Sauna machen und ich glaube, irgendwie haben dann da auch Menschen, die so Plakate irgendwo hinhängen und Bilder, da sind wir wieder beim Anfang, auch ein bisschen die Verantwortung, dass man halt zeigt, wie sehen Körper in echt aus und dass dann nicht eben immer nur so strichdünne, kleine, überhaupt gar keine Risse und Falten und Wellen irgendwo Körper hängen, sondern dass man ich glaube, dass man, dass das ganz wichtig ist, dass sich so Sehgewohnheiten verändern, damit man mit dem eigenen Körper auch nicht so wahnsinnig struggelt
so
und das Gefühl
muss,
hat. Und trotzdem finde ich es voll okay, wenn man diese Gedanken und Gefühle hat, klar.
Genau.
Wie soll das anders sein? Ja.
Voll. Wir sind ja heute hier nicht ganz alleine. Ich würde natürlich unseren ZuschauerInnen auch die Möglichkeit geben, wenn ihr wollt, was zu fragen oder was zuzufügen. Ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Sieht gerade noch nicht so aus,
nee,
aber...
Das ist auch voll okay.
Das ist auch voll okay.
Auch
alles
okay.
Ist okay.
Alles ist okay.
Ich würde gerne nochmal so ganz positiv überlegen, was wären so deine Wünsche an uns als Gesellschaft oder an die Politik oder na, vielleicht eher an uns als Gesellschaft. Das finde ich eigentlich das Spannende, wie man diese Zeit so betrachten sollte oder was du dir wünschst als Verbesserung für... Für uns.
Ich glaube, ich fände es cool, wenn du sagst immer die Gleichzeitigkeit der Dinge und ich finde das eine total wichtige Formulierung, dass das mehr Raum bekommt und ich glaube, damit das Raum bekommt, braucht es eben diese schon so oft hier angesprochenen unterschiedlichen Erzählungen und Bilder. Also, dass man das Wochenbett nicht ein Label bekommt und so sind jetzt diese 6 oder 8 Wochen unter diesem Thema steht das jetzt und so, sondern dass man Voraussetzungen schafft, unter denen all das, also dass man sich innerhalb eines Tages fühlen kann wie die krasseste Frau der Welt, die halt ein Kind vor 3 Tagen geboren hat und danach wie ein Häufchen Elend und dann denkt, man kriegt nichts hin und dann hört das Baby auf zu weinen und man denkt, man könnte alles schaffen, was auf, also dass das so eine, ja, auch so Wellenbewegungen sind innerhalb ganz kurzer Zeiträume und das ist aber um diese ganzen Gefühle und diese Extreme, die dann ja auch so auftauchen können, auszuhalten, braucht es halt Zeit und Raum und braucht irgendwie ein gutes Setting, damit man den Raum hat, diese ganzen Sachen zu durchleben, glaube ich. Und da meine ich dann schon so Sachen wie, wenn man in einer Beziehung ist, fände ich es cool, wenn es die Möglichkeit gibt, dass der oder die Partnerin zu Hause ist, damit
total.
Man nicht alleine ist, weil wir leben nun mal alle nicht mehr in der Großfamilie, wo permanent 1000 Leute um uns rum sind, die alle den ganzen Tag Nudeln mit Tomatensauce kochen. Und ich finde, dass natürlich eine, klar, mega gute Hebammenversorgung gibt. Und dass es aber irgendwie auch Und das ist dann irgendwie so ein größeres Thema, aber das ist auch sozusagen zum Frausein dazu gehört, durch diese Zeit zu gehen und dass das auch das Frauenbild mitprägen kann, dass man eben so vulnerabel ist in der Zeit und nicht die ganze Zeit jetzt super strong sein muss, sondern mit allem, was so da dazu gehört. Aber ich glaube wirklich, es sind für mich vor allen Dingen diese strukturellen Rahmenbedingungen, weil ich glaube, es braucht Sicherheit, damit man sich in diese Gefühle reinfühlen kann. Weil ich glaube nicht, dass man so wie mein, auch wenn ich das dann immer so ein bisschen witzig erzähle, wie mein Partner und ich unser altes Leben beweint haben und dann natürlich während unser zauberhaftes Kind zwischen uns lag, das ging natürlich alles nur, weil wir super safe waren in unserer schönen Wohnung, wussten, wir haben genug zu essen, also alles war gut. Und dann konnten wir uns da so richtig reinfühlen, weißt du, in diese ganzen Gefühle.
Und den Blues mal leben.
Konnten das richtig ausleben, weil es nicht existenzbedrohend war. Mhm. Und das war, fand ich irgendwie, glaube ich nicht, dass das allen Menschen so geht. Oder bin ich mir sehr sicher. Okay. Und da, glaube ich, braucht es irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für diese Zeit nach der Geburt. Ja.
Total. Also da würde ich mir auch von den PartnerInnen wünschen, dass sie eben nicht nur noch die 3 Urlaubstage zusammen kruschen, die sie irgendwo noch haben, ne, sondern sich wirklich die Zeit nehmen dafür, wenn das geht, um gemeinsam anzukommen. Das finde ich hat auch so viele Vorteile, ja, also für diese erste Zeit, aber auch für die eigene Beziehung zu diesem Kind, für die Beziehung, für die Elternschaft, für den Start in die Elternschaft, ne, weil das Wochenbett ist ja so das Fundament für diese Elternschaft. Mhm. Und andererseits wünsche ich mir von den Firmen, dass sie nicht den Menschen, die das wollen, es so schwer machen, sich diese Zeit zu nehmen, weil das ist ja tatsächlich oft immer noch so, dass wenn sie sich dann diese Elternzeit nehmen, dass sie dann doch Nachteile haben im Beruf, dass sie nicht die Karriereleiter so ganz einfach weiter, ja, oder zumindest, dass es immer noch teilweise belächelt wird oder einfach nicht ernst genommen wird oder dem nicht so Raum gegeben wird. Ja, also da wünsche ich mir von den Firmen, dass es selbstverständlich ist und nicht die Ausnahme. Und was wünsche ich mir noch? Ich glaube, an Eltern, also natürlich macht ein Geburtsvorbereitungskurs, der auch das Wochenbett mit behandelt. Das finde ich super, super wichtig, dass das Wochenbett Raum hat, Raum findet. Und dann macht euch einen Plan, ne? Also organisiert euch diese Zeit im Vorfeld, aber seid natürlich auch flexibel, so wie bei mir, mal gucken, was da für ein Kind kommt oder wie die Bedingungen dann sind. Hoffentlich habt ihr eine Hebamme. Viel sprechen finde ich super wichtig.
Total, ja.
Für die Partnerschaft. Ja. Dass man sich vorher darüber austauscht, ne, wie man sich das vorstellt, auch wie man sich als Eltern vorstellt, sich da abzugleichen und auch immer wieder dann zu sprechen, wenn es doch rumpelt. Ja, und eben die ExpertInnen für euch und eure Kinder seid ihr. Mhm. In erster Linie. Ne? Alle anderen sind nur dafür da, euch zu unterstützen oder euch zu helfen, wenn ihr nicht weiterkommt. Aber eigentlich seid ihr das.
Ja, total. So. Ja, genau, das würde ich gerne nochmal kurz aufgreifen, weil ich das auch finde. Ich glaube auch, dass man sich da, obwohl wir jetzt ja seit vielen Minuten darüber sprechen, wie unvorhersehbar und extrem und alles das ist. Und trotzdem glaube ich, dass man vielleicht auch diese Rahmenbedingungen, natürlich jetzt nicht auf dieser Mega-Meter-Scale, die ich gerade meinte, aber sozusagen sich vorher zu überlegen, wo kommt warmes Essen her? Mhm. Wer kommt wann zu Besuch?
Mhm. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Lieber. Was möchte der Partner, die Partnerin, was möchte ich? Glaube ich, oft ein Riesenkonfliktthema. Soll Schwiegermama schon kommen? Möchte ich das, wenn ich da irgendwie halbnackt im Bett und so? Und ich glaube auch, dass man diese Dinge vorher schon besprechen kann, um dann im Wochenbett. Ich mag auch immer gerne diesen Tipp, dass man sich vorher schon mal überlegt, wenn ich vielleicht eine Stillberatung brauche,
Wer könnte das sein?
Habe ich dann schon eine Telefonnummer, die ich anrufen kann? Habe ich eine E-Mail-Adresse oder auch eine Physio, Osteopathie, was auch immer, was man so brauchen könnte, damit man dann in diesem Moment nach der Geburt nicht so erstmal drei Stunden googelt und dann weiß man gar nicht. Und ich glaube auch, dass man sich damit schon wie so einen kleinen ExpertInnenkreis um sich herum aufbauen kann, den man dann im Zweifel anrufen und kontaktieren kann. Die Hebamme natürlich sowieso, die man im besten Fall ja schon in der Schwangerschaft hat.
Die möglichst auch diese Kontakte haben sollte und einem geben können sollte.
Genau,
ne? Aber
im besten Fall. Ja. Und ich glaube manchmal, dass immer dieses, sich davor auch schon damit zu beschäftigen, wen brauche ich eventuell danach, dass das vielleicht auch doch so ein bisschen auf so ein, okay, vielleicht wird es Situationen geben, in denen ich Support brauche, um meine Entscheidung zu treffen. Und dann rufe ich jemanden an und lasse mich beraten. Im besten Fall bekomme ich dann Optionen aufgezeigt und kann das selber entscheiden sozusagen. Dass man sich vorher mit der Tatsache auseinandersetzt, dass dass man sehr viele Entscheidungen selber treffen muss, aber dass man nicht alle Informationen, die man dafür braucht, sich auch noch selber zusammen, sondern dass man ins Gespräch gehen kann mit Expertinnen und Experten.
Mhm. Ja. Und was ich auch noch gerne loswerden würde, ist für alle anderen, alle drumherum, alle, die irgendwen kennen, der ein Kind kriegt, seid einfach dieses Dorf, ja? Seid einfach die, die ungefragt unterstützen. Wenn ihr in einem Haus wohnt und ihr wisst, da ist ein Kind geboren worden und da liegt die Windeltüte vor der Tür, dann nehmt ihr doch einfach mal mit runter, ohne zu fragen. Oder stellt was Nettes hin, so ein kleines Päckchen mit Snacks oder irgendwas.
Total, ja.
Wenn ihr die Freunde seid, stellt den Topf Suppe vor die Tür oder so. Also guckt einfach, was ihr tun könnt, um denen das Leben gerade einfacher zu machen.
Ja, absolut, finde ich auch. Ich glaube auch, dass das, und ich glaube auch, das würde mehr funktionieren, wenn man mehr darüber sprechen würde, ne? Und eben mehr diese besondere Zeit, so wie wir das jetzt ja hier heute auch machen, ein bisschen mehr in das Rampenlicht holt, sozusagen raus aus dieser, weiß ich auch nicht, Vorhang Geburt, Vorhang fällt und dann ist erstmal 6 Wochen Blackbox und dann tauchen die so langsam wieder auf und laufen mit den kleinen Babys draußen rum.
Ja.
So. Ist ja auch so.
Ja.
Es ist ja auch viel in der Häuslichkeit sozusagen. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, man kann da mehr drüber reden. Ja.
Ja. Und als letztes möchte ich gerne noch sagen, dass es ja auch eine super, super schöne Zeit ist. Also wir reden natürlich immer über die Problematiken, weil mit denen muss man sich beschäftigen, weil sonst erwischen die einen so kalt. Aber ganz, ganz wichtig, es ist so eine Zeit, wo dann auch wieder die Familien mir oft später so sagen, ey krass, als wir drin waren, haben wir gar nicht gemerkt, wie schön das war. Mm. Und ich vermisse das richtig. Ja. Mm. Und ich möchte mich nochmal mit meinem Kind so ins Bett legen und es war so klein und so süß und jetzt ist das schon vorbei und ich konnte das gar nicht so genießen, weil ich so mit diesen krassen anderen Sachen so beschäftigt war.
Ja, absolut. Finde ich auch. Ich glaube auch, dass das manchmal dann so untergeht, ne? Dass viele kuscheln und das Rumliegen und dieser Zauber des Anfangs.
Sehr, sehr schön. Oh, es gibt eine Frage aus dem Publikum. Sehr gerne. Einfach laut fragen.
Vielen Dank. Jana, du hattest am Anfang gesagt, wir begegnen so dieses, entweder ist das alles rosa, oder die Leute haben richtig Angst.
Mhm.
Ich bin selber Hebamme und deswegen erlebe ich das auch. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr da nochmal ein Statement zu sagt, warum man keine Angst haben muss.
Vielen Dank für diese tolle Frage, weil ja, ich finde es nochmal richtig wichtig zu sagen, dass das überhaupt nicht die Botschaft ist. Alle müssen jetzt mega Angst vor dem Wochenbett haben, genauso wie bitte niemand mega Angst vor der Geburt haben soll, ne? Sondern ich glaube, was man da nochmal richtig gut nochmal sozusagen betonen kann, ist vielleicht die Intuition, von der du vorhin auch gesprochen oder die wir jetzt auch schon häufiger hatten, dass sozusagen im Wochenbett dann doch auch vieles intuitiv passiert und dass man auch, wenn es das erste Kind ist und man vorher nicht alles schon mal gemacht hat, weil man irgendwie 25 Geschwister hat und so weiter, aber dass man da reinwachsen kann und dass man auch gar nicht alles von Anfang an perfekt können muss, sondern dass es total okay ist, sich da langsam reinzubewegen und mit den eben schon besprochenen Menschen um einen herum, mit der Hebamme Dinge zu lernen, Fragen zu stellen und dass es da Raum für Fehler gibt, so würde ich es vielleicht sagen und dass in fast allen Fällen total okay ist, diese Fehler auch zu machen und dann daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die Lernkurve im Wochenbett, es ist wirklich krass, weil man diese ersten Tage, man ist so, oh, wie geht das alles? Und dann man groovt sich so schnell ein, so Situationen, die unlösbar erscheinen sind. Manchmal ja schon 3 Stunden später hat man halt dann so einen Trick und dann geht's für die nächsten 3 Tage und dann ist wieder alles anders. So, ja.
Also das kann ich mich dem nur anschließen. Wenn ein gesunder Mensch ein gesundes Kind bekommen hat, dann ist es auch einfach nur das. Da muss man keine Angst davor haben, sondern es läuft dann einfach. Und alles, was schwierig ist, wie du gesagt hast, da groovt man sich ein, man lernt es so schnell. Ich finde es auch immer witzig, weil die Eltern wollen immer vorher ganz, ganz viel lernen. Ne? Die wollen schon lernen, wie man wickelt und wie man das Kind handelt. Und also das finde ich auch toll, ne? Weil es ist ja das Interesse dran schon da und man möchte das natürlich auch schon können. Aber letztendlich, ne, man wird dieses Kind dann so oft wickeln und so oft alles Mögliche tun. Man lernt das so, so schnell. Man wächst da so rein. Und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, das Kind hat das auch zum ersten Mal, dass es dann gewickelt wird. Also es merkt auch nicht, wenn man sich da vielleicht noch ein bisschen in Anführungsstrichen ungeschickt anstellt, ne, oder ein bisschen länger dafür braucht. Für das Kind ist das auch das erste Mal und es lernt dann mit den Eltern. Und ja, ihr wächst da alle zusammen rein und es ist nichts, wovor man Angst haben muss. Die Hebamme kommt bestenfalls täglich vorbei am Anfang und man kann jeden Tag Fragen stellen und damit sich auch nochmal ein bisschen Unsicherheiten nehmen. Und ja, man lernt mit dem Kind. Und es ist ja eigentlich, wenn wir es uns mal so überlegen, was ganz Natürliches.
Mhm. Und ja, und ich glaube auch, dass man sich vertrauen kann. Ich höre ganz häufig, dass Frauen Angst haben vor auch schwierigen, überwältigenden Gefühlen, Angst vor dem Babyblues, aber auch Angst davor, dass sie vielleicht das Kind gar nicht so, dass nicht die Liebe für alles immer entschädigt. Und ich glaube, selbst wenn das eintritt, weil das ist ja nicht immer so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, 3 Nächte wacht, das Kind lächelt einmal, alles ist egal. So ist es ja nicht. Man ist einfach müde und man ist kaputt.
Trotzdem erschöpft, ja.
Dass man es trotzdem hinkriegt, dass man trotzdem viele Sachen schafft. Und dass es aber natürlich auch Situationen gibt, in denen man sehr viel Support braucht. Aber den gibt es dann ja auch. Also den darf man sich dann auch holen. Und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, dass man sich auch richtig viel Hilfe holen darf. Dass man das gar nicht, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht alleine, dann muss man das auch nicht alleine schaffen. Ne? Und dann kann man sich an die Hebamme wenden und gucken, dass man all diese Menschen um einen herum kriegt, die man gerade braucht, um da gut durchzukommen. Sollte das so sein. Und dass man aber eben auch echt viel einfach gut alleine schafft. Ja,
ja. Hat es das beantwortet? Super, vielen Dank. Dann möchte ich natürlich euch gerne noch mitgeben, schaut mal bei The Weeks vorbei, sowohl im Magazin als natürlich auch bei den Produkten. Es gibt übrigens auch eine The Weeks Podcast-Episode, die wir gemeinsam gemacht haben. Da haben wir über Geburtsverletzungen gesprochen. Also das ist ja auch passend fürs Wochenbett zu unserem heutigen Thema. Und das war der Geburtskanal, aufgenommen live und in Farbe auf dem Podfest Berlin. Den Link zu Lea und The Weeks und andere weiterführende Dinge, über die wir gesprochen haben, packe ich euch in die Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Die nächste Folge gibt es wieder in 2 Wochen. Abonniert gerne den Kanal, um nächstes Mal wieder dabei zu sein. Das wäre toll. Und das war's für heute. Macht's gut und tschüss. Und tschüss, liebe Lea. Vielen Dank für deine Unterstützung heute.
Danke, Jana, für die Einladung und das coole Gespräch. Vielen Dank.
Tschüss.